Ja, ich bedanke mich für die Einladung, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Und wir haben einen Text, der aus der Passionszeit ist. Und in dem Text kommt auch deutlich zum Ausdruck, dass Jesus selber seine Hand an den Fluch, er hat seine Hand an den Fluch gelegt, dass er seine Augen nicht nach hinten wirft, sondern dass er nach vorne geht. Und dass er sich bewusst dessen ist, was kommt, und dass er trotzdem nach vorne schaut. Und es ist ein Text, geht um die Gefangennahme Jesu aus Lukas 22, Vers 47 und 53. Und das möchte ich uns einmal lesen aus der Schlachterübersetzung. Ich hoffe, es ist groß genug, dass ihr es lesen könnt. Aus Lukas 22. Während er, gesprochen wird hier von Jesus, aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und der, welcher Judas hieß, einer der 12, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Spreche ich laut genug oder alles gut? Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen und ich hoffe, dass es genau. Da antwortete Jesus und sprach: Lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus kommt aus einer Zeit, wo er sich besonders um seine Jünger gekümmert hat. Es gab dieses letzte Abendmahl, es gab die Zeit, wo Jesus in seiner besonderen Zeit ganz viel erzählt hat von dem, was kommen wird, und seine Jünger noch ein letztes Mal vorbereitet hat auf das, was ihm selbst bevorsteht. Es ist eine für die Jünger vielleicht unverständliche Sache, weil sie gar nicht so sich dessen bewusst waren, was war. Aber Jesus fand es total wichtig, ihnen einige Dinge zu erzählen, die für diese Zeit einfach wichtig sein würden. Zum Beispiel sagt er, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Oder er bringt etwas über die Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dann kam diese Zeit in Gethsemane. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus. Sie hatten das Abendmahl gefeiert und sind im Garten Gethsemane. Und dann hat Jesus noch eine besondere Zeit, wo er sich einfach vorbereitet, wo er gebetet hat, wo ein Engel gekommen ist und ihn gestärkt hat. Er weiß, es kommt etwas Heftiges auf ihn zu. Es spitzt sich zu. Auf diese Nacht, diesen Tag und dann natürlich die drei Tage im Totenreich und so weiter. Jesus weiß, was auf ihn zukommt, aber für ihn ist das eine besondere Herausforderung. Und dennoch bleibt er dabei und sagt, ich will daran festhalten, ich werde den Auftrag erfüllen, den mein Vater mir gegeben hat. Und dann ist diese Situation, wo er jetzt hier erst noch mit seinen Jüngern gesprochen hat, da heißt es, während er noch redete, das ist so dieser Übergang, da merkt er schon, da kommen die Leute, um ihn festzunehmen, und er hat eine besondere Begegnung mit einem seiner Jünger, mit Judas. Judas. Jesus wusste, was passieren würde. Er war vorbereitet. Aber der Verrat ist insgesamt nichts Schönes. Wir wissen von Verrat, ich denke, wir kennen Verrat vielleicht im persönlichen Leben, aber nicht nur in dieser, vermutlich nicht in dieser Härte, wie Jesus es erfahren hat. Wir können uns erinnern an den Verrat, der bei Absalom gewesen ist. Absalom, der Sohn von David. Das war eine ganz schlimme Zeit für David. David musste fliehen. Und wir erinnern uns an den Verrat, den Satan im Himmel begangen hat. Er hat sich erhoben. Und genau. Und ja, ist da rausgeflogen. Verrat war ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Und Jesus wusste, Jesus kannte das und er war total vorbereitet. Es heißt auch schon vorher mal im Evangelium, dass Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, wer ihn verraten würde. Er wusste von vornherein, dass das passieren würde. Er wusste tatsächlich auch, dass es einer seiner Jünger sein würde. Er wusste, dass Judas es sein würde. Und er wusste auch, dass eine Prophetie in Erfüllung gehen musste. Denn es heißt im Psalm 41, Vers 10, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Jesus wusste also, ich bin mit 12 Leuten zusammen und einer von denen, der wird mir zum Feind werden. Der wird mich verraten, der wird mich ausliefern. Und Jesus war aber in völliger Kontrolle, anders als bei Absalom seiner Zeit. Da war David nicht unter Kontrolle, hatte das nicht unter Kontrolle, wurde überrascht von den Entwicklungen, die gewesen sind. Aber Jesus hatte alles völlig unter Kontrolle und er hatte seinen Dienst auch nicht aufgegeben, sondern hatte sich in besonderer Weise um die Schafe gekümmert, um seine Jünger. Das ist auch wichtig bei Verrat, dass man wirklich sich um die Leute kümmert. Er hatte die Nacht vorher vor seinem Tod wirklich vorbereitet, mit ihnen gesprochen. Und genau, er hat gemerkt, dass das Herz von Judas sich ihm abgewandt hat. Wie bei Absalom, da hatte sich sein Herz, Absaloms Herz hatte sich auch von David abgewandt. Und genauso wie bei Absalom, der sah keine Zukunft mehr für sich in Israel, so hat auch Judas keine Zukunft für sich gesehen, für seine persönliche Entwicklung, sah keine Gefahr, er sah eine Gefahr für sich, für seine persönliche Entwicklung und hat sogar gestohlen, hatte das Geld, hat da reingegriffen, genauso wie Absalom seiner Zeit das Herz der Leute gestohlen hat, indem er bei Gerichtsentscheidungen oder bei Auseinandersetzungen gesagt hat, hier, mein Vater kümmert sich nicht so um euch, kommt zu mir, ich werde dafür sorgen, dass ihr Recht bekommt. Er hat das Herz der Leute gestohlen, so wie Judas hier Geld gestohlen hat. Und Jesus hat ihn aber auch öffentlich zurechtgewiesen, wie zum Beispiel bei der Salbung, als es darum ging, dass Jesus wirklich gesalbt werden sollte zu seiner Begräbnis. Da hatte Jesus ihn zurechtgewiesen. Genau. Und die Verräter werden versuchen, öffentlich zu zeigen, dass sie die Zuneigung haben zu einer bestimmten Person, dass sie eine bestimmte Person mögen. Und auch wenn es in Wirklichkeit anders ist, so war es bei Absalom, so ist es auch bei Jesus. Und so zeigt er das hier, indem er so tut, als wenn er Jesus mag und ihn küsst. Bei dieser Gefangennahme, bei dieser schlimmen Situation, wo Jesus wirklich überliefert werden soll in die Hände der Verantwortlichen Israel. Ich bin dankbar, da mal im Rahmen einer Bibelschule, eines Bibelschulstudiums mal ein bisschen was mitbekommen zu haben, diese Hintergründe und das ist ein wichtiges Thema, auch kann auch für Gemeinden ein wichtiges Thema sein. Von daher, Jesus ist also wirklich hier vorbereitet und weiß, was gespielt ist. Und dann kommt es so zu der Verteidigungshaltung von seinen Jüngern. Sie merken, oh Mensch, unser Meister soll gefangen werden, wir müssen ihn schützen. Wir müssen was tun, damit er jetzt nicht in dieser Situation, damit er jetzt nicht wirklich gefangen wird. Sie haben das noch nicht überblickt, dass es der Plan Gottes war, dass Jesus hier tatsächlich in die Hände dieser Leute kommen sollte. Und tatsächlich lesen wir aus dem gleichen Kapitel, Lukas 22, vorher etwas, können etwas lesen, wo Jesus tatsächlich dieses Schwert auch angesprochen hat. Da heißt es in Lukas 22, ab Vers 35, und er, Jesus, sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche, hat euch etwas gemangelt, sie sprachen nichts. Nun spricht er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Schwert und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Jesus wusste, dass diese enge Zeit, wo sie miteinander waren, wo sie am See Genezareth gelebt haben, in Kapernaum gelebt haben, wo er sich um sie gekümmert hat, wo er darum besorgt war, dass sie neue Kleidung gekriegt haben, dass sie immer was zu essen gekriegt haben und dass sie Schuhe hatten, dass sie alles hatten, was sie brauchten. Er wusste, diese Zeit geht jetzt vorbei und ich komme in eine Zeit, wo ich nicht mehr mich persönlich um sie kümmern kann. Und ein Stück weit sind die Leute jetzt auch ein bisschen, seine Leute auch ein bisschen selbst dafür verantwortlich, sich um ihren eigenen Schutz zu kümmern. Und das Schwert, denke ich mal, diente auch ein Stück weit dann zu ihrem eigenen Schutz, zur Selbstverteidigung. Und die Jünger haben allerdings gedacht, sie müssten jetzt das Schwert benutzen, um hier zu verhindern, dass Jesus festgenommen wird. Aber Jesus hat da was ganz anderes, ganz anderes im Sinn. Er hat nicht vor, dagegen anzugehen, sondern er möchte, dass das wirklich jetzt auch so kommt, wie es vom Vater vorbereitet ist, dass er also praktisch in die Hände der Menschen ausgeliefert wird. Und dann geht Jesus also wirklich drauf zu und heilt also diesen Knecht. Wir wissen, das ist der Knecht Malchus. Wir wissen, dass der Jünger, der den Schlag gemacht hat, das war Petrus war das. Wir wissen es aus einem anderen Evangelium, es war Petrus. Und Jesus geht also hin und heilt diesen Knechten, weil der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist nicht ein Kampf hier gegen irgendeinen Menschen, sondern der Kampf, der hier ausgefochten wird oder wo es darum geht, das ist nicht mit Menschen, es geht nicht um Menschen. Und das hatte Jesus seinerzeit dem Johannes auch schon mal so deutlich gemacht. Johannes und Jakobus hatten in einer früheren Situation auch schon mal wirklich so richtig reinschlagen wollten, weil sie merken, Jesus wird Unrecht getan. Wir müssen was machen, wir müssen reagieren. Und da ist eine Geschichte aus Lukas 9, die will ich nochmal hier dazu nehmen. Da hat es so eine Situation gegeben, wo Jesus ihnen deutlich gemacht hat, um was es ihm wirklich geht. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Schon damals war die gleiche Haltung Jesu: Ich möchte nicht, dass ihr Menschen was Böses antut. Ich möchte nicht, er wollte nicht, dass Johannes und Jakobus wirklich jetzt Feuer vom Himmel gerufen hätten. Er wollte nicht, dass sie Feuer vom Himmel rufen, um dieses Dorf zu zerstören, sondern er wollte wirklich, dass in einem Geist der Sanftmut und im Geist der Demut da reagiert wird. Und diese gleiche Haltung, die Jesus da schon hatte, diesen Leuten gegenüber, wo er Johannes und Jakobus relativ stark zurechtweist, die hat er hier, die gleiche Haltung hat er hier auch. Und er hat Erbarmen mit diesem Knecht. Und er möchte, dass dieser Knecht nicht, ja, er möchte, dass das Ohr wieder drankommt und geheilt ist. Und Jesus war in der Lage, das zu tun. Er war immer noch im Geschäft. Jesus war immer noch im Heilungsgeschäft. Er hatte das noch nicht aufgegeben. Er war in der Lage, hier wirklich in der Kraft Gottes zu reagieren, in der Kraft Gottes tätig zu sein. Die Kraft Gottes war präsent. Jesus reagierte nicht aus einem Geist der Schwäche oder er war nicht in einer Situation der Schwäche, selbst wenn er jetzt dabei war, sich unter die Macht der Menschen zu stellen. Es war aus einer Position der Stärke und des Bewusstseins, wer er ist, dass er diesen Weg gegangen ist. Und dass die Kraft Gottes da war in dieser Situation und dass Gott stärker war als jede feindliche Bedrohung, das sehen wir auch aus zwei Versen, die zu diesem Thema der Gefangennahme Jesu aus einem anderen Evangelium kommen, nämlich aus dem Markus-Evangelium. Da gibt es einen interessanten Passus und das möchte ich euch auch nochmal in dem Zusammenhang zeigen. Da steht in Markus 14, 51, 52, es ging praktisch genauso um die Gefangennahme und das waren jetzt praktisch zwei Verse in dem Zusammenhang. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinwand zurück und entblößt floh er vor ihnen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, diese zwei Verse sind nur in einem Evangelium, nur in Markus. Ich weiß nicht, was ihr so überlegt habt, was das sein könnte, was das für eine Bedeutung haben könnte. Und ich habe eine Auslegung dazu gehört, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und zwar muss es so gewesen sein, dass im Garten Gethsemane auch Menschen begraben wurden. Dass es praktisch auch so eine Beerdigungsstätte gewesen ist. Und üblicherweise war es so, dass Leute, wenn sie begraben wurden, dass sie mit einem Leinengewand bedeckt wurden. Und der Ausleger, Rick Renner ist das gewesen, der sagte, dass es ein Mann gewesen sein muss, ein junger Mann gewesen sein muss, der wohl vielleicht kurz, also gestorben war, beerdigt war, wo die Kraft Gottes so stark war in diesem Moment oder in dieser Zeit, wo Jesus dort war, dass er auferweckt wurde, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und man merkt daran, Jesus ist aus einer Situation der Stärke hier unterwegs. Er ist in Kraft unterwegs. Seine Fähigkeit, Menschen zu heilen, Menschen aus den Toten zu holen, hat nicht aufgehört. Er hat ja seinerzeit bei der Auferweckung des Lazarus gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin, er ist das. Nicht ich bin in der Lage, Menschen aus den Toten zu erwecken, sondern er hat sich damit identifiziert. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus zeigt hier, wer er ist. Er ist wirklich in Gottes Kraft unterwegs. Es hat nicht aufgehört. Und es ist nicht so, dass er jetzt klein beigeben würde, weil der Druck von außen zu stark werden würde. Nein, er geht bewusst den Weg für uns, für dich und für mich, weil er die Erlösung im Blick hat, weil er deine Erlösung im Blick hat, weil er meine Erlösung im Blick hat. Er hat sich schon gefreut auf das, was danach kommen würde. Jesus konnte das schon sehen. Er hatte dich im Blick. Er hatte mich im Blick, als er diesen schweren Weg gegangen ist, als er bereit war, sich gefangen nehmen zu lassen. Und du warst ihm total wichtig. Und ich war ihm total wichtig. Und das darfst du ergreifen. Für mich hat Jesus das getan. Für mich hat er das getan. Für mich hat er sich gefangen nehmen lassen. Für mich hat er das getan. Und er hat mich so geliebt. Seine Liebe war so stark. Sie war da spürbar. In der Art und Weise, wie er dort Menschen begegnet ist. Und wir dürfen uns freuen, dass Jesus das durchgestanden hat für uns und dass er der Sieger ist. Wir dürfen das Ende sehen, wir wissen das Ende, wir sind in der Passionszeit. Klar, wir erinnern uns daran, was gewesen ist. Aber wir wissen, wie es ausgegangen ist und wir wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Du bist auf der Seite des Siegers. Jesus Christus lebt in dir. Er ist in dir. Du hast Gemeinschaft mit Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Du darfst Gemeinschaft mit ihm haben. Du darfst zu ihm reden wie ein Vater zu seinem, so ein Kind zu seinem Vater. Und dass Jesus das ganz bewusst gemacht hat, das finden wir auch in Johannes 10. Die schönen Geschichten, Jesus der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Ich bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das, was wir mit der Gefangennahme gelesen haben, das ist der Anfang. Da geht er rein. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Er hat sich entschieden, das zu tun und er tut es. Und dann heißt es, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Die anderen Schafe, das sind wir. Die Schafe, die er zuerst genannt hat, das ist das Volk Israel, das sind die Juden, ne, die zu Gottes Volk gehören und die anderen Schafe, die waren ihm auch wichtig. Du warst ihm wichtig, ich war ihm wichtig. Er hat uns im Blick gehabt. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Er wusste, das erfreut den Vater, wenn er jetzt diesen Weg geht, sein Leben zu geben. Und er wusste auch, er wird das Leben wieder zurückbekommen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das klingt nicht als fremdbestimmt. Da hat man nicht den Eindruck, wenn man das liest, dass Jesus einfach nur irgendwas über sich ergehen ließ. Nein, das Es sieht so aus, dass Jesus wirklich ganz bewusst und gewollt diesen Weg gegangen ist. Nicht als, ja, er wurde Opfer. Aber er hat es nicht in einer Haltung, es ist eine andere Mentalität, die dahinter steht. Nicht einfach nur, das kommt jetzt über mich und ich kann es nicht ändern und so weiter. Wer hat mich bloß in die Situation reingebracht, sondern nein, ganz bewusst. Er hat es mit seinem Vater durchgesprochen und er hat Vollmacht gehabt und er hat entschieden und gewollt, dich und mich zu erlösen. Es ist sein Wille gewesen. Und wir dürfen ihm auf ewig dankbar sein und wir wollen ihm auf ewig dankbar sein, dass er diesen Weg gegangen ist und dass wir diesen Weg nicht gehen müssen. Er hat den Tod für uns getragen. Wir müssen den Tod nicht mehr schmecken. Er hat für alle den Tod geschmeckt. Vorher war schon mal der Versuch gewesen, Jesus gefangen zu nehmen. Und dann war das aber noch nicht die Zeit. Johannes 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Nein, da war noch nicht die Stunde gekommen. Auch in Nazareth, als sie ihn zu töten versuchten, nein, seine Stunde war noch nicht gekommen. Da konnten sie ihm noch nichts tun. Er konnte durch ihre Mitte hindurchgehen in Nazareth. Er ging mitten durch sie hindurch. Seine Fähigkeiten wären hier auch da gewesen, wenn er das wirklich gewollt hätte, beziehungsweise wenn das in Gottes Sinn gewesen wäre, dass vielleicht ein anderer Plan gewesen wäre, er hätte auch da verschwinden können. Die hätten nichts machen können. Nein, aber er wollte diesen Weg gehen. Er wusste, jetzt ist die Zeit. Und jetzt ist der Weg, um diesen Weg zu gehen, den der Vater vorbereitet hat. Und ja, das ist so wichtig, dass wir das im Blick haben. Und dass wir nicht in Traurigkeit gelangen, sondern dass wir in Freude gelangen über das, was passiert ist. Weil wir wissen, Jesus ist da und er bleibt Chef und er bleibt der Herr. In jeder Situation. Und wenn wir dann nochmal im Philipperbrief lesen, Philipper 2, 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erniedrigung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diesen Gott, diesen Herrn, beten wir an. Er erniedrigte sich selbst, ganz bewusst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aber jetzt hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und er hat den Namen, der über alle Namen ist. Und alle werden sich unter ihn beugen und wir dürfen schon heute freiwillig unsere Knie vor Jesus beugen. Wir dürfen schon heute freiwillig sagen, Jesus, du bist der Herr. Jesus, du bist der Herr. Im Namen Jesus. Amen. Ich würde gerne, wie ich das sonst auch gemacht habe, eine Einladung geben, dass jemand, der Jesus Christus noch nicht als